Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne. Und es ist so krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten, so als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend frei haltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verbrechen von nebenan. Und es ist eine etwas andere Folge. Heute gibt's für euch mal wieder einen Fall ohne Gast. Dafür aber mit Originaltönen von vielen Beteiligten. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland etwa 16.500 Kinder als vermisst gemeldet. Die allermeisten von ihnen tauchen zum Glück wieder auf. Aber was, wenn das nicht so ist? Genau über einen solchen Fall möchte ich heute mit euch sprechen. Den Fall Mirko aus Grefrath. Das ist der Fall mit der wohl größten Sonderkommission, die in Deutschland jemals nach einem Kind gesucht hat. Ich muss sagen, dass ich mich noch ziemlich gut an den bewegenden Appell von Mirkos Eltern damals im WDR erinnern kann.
Ich weiß, dass Mirko etwas Schlimmes zugestoßen ist. Das fühlt eine Mutter. Ich mache mir Gedanken, ob er friert, hungrig ist, Schmerzen hat, nach mir ruft. Wir und seine Geschwister würden ihn gerne in unsere Arme nehmen, sagen, dass wir ihn lieb haben und alles wieder gut wird. Gib uns bitte unser Kind zurück. Oder sage, wo wir Mirko finden können.
Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Mirkos Eltern, Sandra und Reinhard Schlitter, sich bereit erklärt haben, mit mir für diese Folge über das wohl Schlimmste zu sprechen, was Eltern passieren kann. Außerdem freue ich mich sehr, dass sich auch der damalige Leiter der Soko Mirko, Ingo Thiel, für diese Folge hat interviewen lassen. So nah waren wir wohl noch nie an den Ermittlungen zu einem Fall dran. Vielleicht, bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Alle drei haben, wie ich finde, ihren eigenen Weg gefunden, mit diesem Fall umzugehen, ohne daran zu zerbrechen. Und das zum Teil eben auch mit einer Art von Humor. Das kann sein, dass das für einige von euch eventuell irritierend ist, ja. Aber mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass jeder anders mit Schicksalsschlägen umgeht und dass sich niemand von uns darüber ein Urteil erlauben sollte. Wie immer, eine kleine Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es um Mord und sexuellen Missbrauch an einem Kind. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann überspringt die Folge lieber. Und damit sind wir auch schon mittendrin in dem Fall. Es ist alles vorbereitet für ein fröhliches Wochenende in Grefrath, einem 15.000 Einwohnerort in NRW, direkt an der Grenze zu den Niederlanden. An diesem ersten Septemberwochenende 2010 wird hier im Ortsteil Oedt Schützenfest gefeiert. Zwischen den Häusern hängen schon die bunten Wimpelketten und Fahnen flattern an den Häuserwänden. Hier am Niederrhein lebt und liebt man solche Traditionen. Und das Wetter scheint es gut mit den Schützen zu meinen. An diesem Freitagabend ist es noch spätsommerlich warm. Während im Festzelt auf dem Kirmesplatz gerade die letzten Vorbereitungen für die kommenden Tage beendet werden, herrscht auf der kleinen Skateanlage schräg gegenüber noch ziemlich viel Betrieb. Viele Kinder und Jugendliche aus dem Ort treffen sich hier nach der Schule mit ihrem Skateboard, ihren Mountainbikes oder ihren Inlineskatern. Auch der 10-jährige Mirko Schlitter ist an diesem Abend noch mit seinen Freunden hier. Nach der Schule waren sie gemeinsam noch im Nachbarort campen im Kino. Sie haben sich den Film Step Up in 3D angeguckt. Jetzt wollen sie noch eine Runde auf der Skateranlage abhängen. Vorher hat Mirko noch schnell seiner Mutter Bescheid gesagt, damit die sich keine Sorgen macht. So ist es üblich bei der Familie Schlitter. Mutter Sandra arbeitet nicht weit entfernt in einem kleinen Geschäft in der Grefrater Fußgängerzone. Mirko radelt nur schnell vorbei, um sich das Okay abzuholen. Dann ist er schon wieder weg. Seine Freunde warten auf ihn und die sind ihm sehr wichtig. Einige von ihnen hat er die ganzen Sommerferien lang nicht gesehen. Es ist der 3. September, ein Freitagabend, und morgen ist dementsprechend keine Schule. Also sind die Freunde heute noch etwas länger als normalerweise draußen unterwegs. Um 19 Uhr ruft Mirkos Mutter Sandra ihren Sohn auf dem Handy an, doch der geht nicht ran, wahrscheinlich weil er noch nicht nach Hause will. Langsam wird es dunkel und die Skateanlage immer leerer. Mirko und seine Freunde gehören zu den Letzten, die dort gesehen werden. Und auch Mirkos Mutter Sandra wird langsam unruhig. Weil sie ihren Sohn nicht erreicht, ruft sie die Mutter von Mirkos Freund an und fragt, ob die Kinder noch unterwegs sind. Die erzählt ihr, dass sie die Gruppe gerade eben noch am Skateplatz gesehen hat und dass sie Mirko aufgefordert hat, nach Hause zu fahren. Mirko ist ein pflichtbewusster Junge und macht sich zusammen mit seinen Kumpels auf den Heimweg. Es ist etwa 9:30. Mirko bringt seine Freunde auf seinem grasgrünen Dirtbike noch zur Bushaltestelle an der Kleinbahn ganz in der Nähe. Danach will er die knapp 4 Kilometer bis nach Hause radeln. Für den Weg braucht er normalerweise rund 10 Minuten. Mirko ist viel mit seinem Rad unterwegs. Wenn er auf den Feldwegen so richtig in die Pedale tritt und ihm der Wind um die Ohren pfeift, dann bekommt er immer gute Laune. Zeugen sehen noch, wie der blonde Junge mit den hochgegelten Haaren die Johann-Fruhn-Straße im Ortszentrum langfährt. Er ist braungebrannt vom Sommerurlaub mit der Familie in Südfrankreich. Mirko radelt vorbei an schicken Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften, einem kleinen Kiosk und einer Dönerbude. Die perfekte Kleinstadtidylle. Die Straßen von Grefrath-Oedt sind so gut wie leer. Die meisten Menschen sitzen bereits zu Hause vor dem Fernseher und schauen sich das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Belgien an. Mirkos Mutter Sandra ist allerdings zu müde zum Fußballgucken und legt sich deshalb kurz nach dem Telefonat mit der Mutter von Mirkos Freund schlafen. Sie ist sich sicher, dass Mirko jeden Moment durch die Haustür kommt. Mirkos Vater Reinhard, der noch am Computer sitzt, ruft Sandra zu: Mirko ist unterwegs, der müsste gleich kommen. Ich gehe ins Bett. Reinhard Schlitter erinnert sich an diesen Abend so zurück.
Ich hatte auch noch einen schweren Tag gehabt, war ich arbeiten gewesen. Dann habe ich noch aushilfsmäßig da einer alten Dame den Rasen gemäht. Und das waren immer 2,5 Stunden. Die hat ein riesen Grundstück gehabt. Und dann ist man schon mal was müder, wenn man Frühschicht macht. Und ich stehe meistens um 4 Uhr auf. Sag mal, ist man nicht mehr so aufnahmebereit und aufnahmefähig.
Und so geht auch Reinhard irgendwann ins Bett, ohne nochmal nach Mirko zu schauen. Er glaubt, dass sein Sohn schon friedlich schlafend in seinem Kinderzimmer liegt. Ein tragisches Missverständnis, für das sich die Familie später oft rechtfertigen muss. Als Mirkos Mutter Sandra am nächsten Morgen gegen 8 Uhr aufsteht, hat sie direkt ein komisches Bauchgefühl. Deshalb geht sie sofort zu Mirkos Zimmer und öffnet vorsichtig die Tür, um kurz nach dem 10-Jährigen zu sehen. Normalerweise würde Mirko um diese Zeit noch schlafen. Gerade am Wochenende pennt er gerne länger. Doch an diesem Samstagmorgen ist Mirkos Bett leer. Sandra Schlitter fragt Mirkos Geschwister, ob die ihren Bruder gesehen haben. Ratloses Kopfschütteln bei seinem Bruder Alex im Nachbarzimmer und den jüngeren Schwestern Judith und Julia. Keiner hat Mirko gesehen. Auch das grasgrüne Fahrrad, Mirkos ganzer Stolz, steht nicht im Schuppen. Mirko hat lange darauf gespart und es sich selbst erst vor wenigen Wochen im Fahrradladen ausgesucht. Er lässt es seitdem eigentlich nie aus den Augen. Auf Mirkos Handy geht nur die Mailbox ran. Schnell sind auch die Eltern von Mirkos Freunden abtelefoniert, mit denen Mirko am Abend noch unterwegs war. Auch sie haben Mirko nicht gesehen. Und seine Mutter hat da schon das Gefühl, es muss etwas Schlimmes passiert sein. Doch noch ist die Hoffnung da, dass Mirko gleich einfach wieder in der Tür steht.
Man hat einfach auch funktioniert. Und ich weiß, die anderen Kinder, die haben sich dann irgendwann auch fertig gemacht. Die Große ist zum Reiten gefahren mit der Freundin. Die haben sich da nichts weiter gedacht. Die haben gesagt, ja, der kommt schon. Ne? Der wird schon noch kommen. Irgendwo ist der beim Freund vielleicht untergetaucht, kommt. Und sind dann auch ohne irgendwelche Ängste oder so in ihren Alltag gestartet. Und die Jüngste und der Älteste, die sind dann auch hier eigentlich alleine geblieben, ne? Weil wir dann ja zur Polizei mussten.
Und die startet dann eine erste Suche nach Mirko. Noch am gleichen Tag, am Samstagabend, klingelt im etwa 20 Kilometer entfernten Nachbarort Schwalmtal bei Kriminalhauptkommissar Ingo Thiel das Telefon. Der 48-Jährige ist seit mehr als 20 Jahren Ermittler für Tötungsdelikte und hat selbst zwei Kinder. Sein Sohn ist in Mirkos Alter. Gerade hat der Kommissar mit seiner Freundin Uta zu Abend gegessen, Spaghetti mit Rucola-Pesto und Pinienkern, und will sich jetzt eine Flasche Wein aufmachen, um den Abend entspannt auf dem Sofa ausklingen zu lassen. Doch dazu kommt es nicht.
Dann rief mich die Kriminalwache an und dann hat der Kollege damals gesagt, ihr müsst mal rauskommen nach Grefrath, wir haben da einen Jungen weg. Dann habe ich dann wie immer meinen besten Freund der Polizei, den Ecki, angerufen und habe gesagt, ich glaube, wir haben einen Worst Case, das ist ein Worst Case, also wenn ein Kind weg ist, weil man davon ausgehen muss, dass eben ein Verbrechen vorliegt.
Ingo Thiel ahnt da noch nicht, dass das der Fall seines Lebens wird. Die Suche nach Mirko macht den Ermittler in ganz Deutschland bekannt. Von der Presse wird er später als Star-Ermittler bezeichnet. Ingo Thiel ist auch schon damals der Mann für die harten Fälle. Sofort stellt er ein Team für die Suche nach dem 10-jährigen Mirko zusammen. Denn dem erfahrenen Ermittler ist klar, Mirko ist kein Ausreißer und war auch vorher nie lange weg, ohne sich abzumelden. Die Eltern des Jungen sind Mitglieder der Freien Evangelischen Kirche, engagieren sich in der Gemeinde und sind bei Nachbarn beliebt. Mirko kommt also aus einem behüteten und liebevollen Elternhaus. Deshalb geht Kommissar Thiel schon damals vom Schlimmsten aus.
Scheiße, habe ich da gedacht. Also ich sag mal, wir haben diesen Job ja nicht erst seit gestern dann gemacht und haben uns auch mit verschiedenen anderen Kollegen, insbesondere auch mit den Kollegen der operativen Fallanalyse, also das sind unsere Analytiker beim Landeskriminalamt, immer unterhalten, was passiert, wenn tatsächlich der Worst Case eintritt, dass ein Kind einfach irgendwo weggerissen wird. Und dann muss man eigentlich nach der späten Zeit schon davon ausgehen, dass der Junge nicht mehr lebt. Aus der Erfahrung sind die meisten Kinder nach 12 Stunden nicht mehr am Leben. Wir waren jetzt 24 Stunden später erst im Boot und haben dann den Fall erst übernommen.
Auch wenn das jetzt natürlich sehr abgeklärt klingt, die Erfahrung und die Statistik bestätigen genau das. Trotzdem versuchen Thiel und sein Team alles, um Mirko zu finden. Und der erfahrene Kommissar ist sich sicher, dass ihnen das gelingen wird. Im Umgang mit Mirkos Familie setzt der Kommissar auf maximale Ehrlichkeit.
Ich habe immer gesagt, wir kommen ja nicht zum Gratulieren. Also wenn wir angerufen werden, ist immer was passiert. Und dann bin ich immer gut damit gefahren, die Wahrheit, das, was ich denke, auch kundzutun. Und keine falschen Versprechungen zu machen, keine falschen Hoffnungen zu machen. Ich denke mal, das war in dem Fall sehr entscheidend, weil Sandra und Reinhard Schlitter natürlich davon geschockt waren, auch immer in ihrem Glauben gedacht haben, okay, der kommt vielleicht doch nochmal wieder. Und der Thiel hat sich vertan, wäre mir lieb gewesen. Ja, und dann habe ich gesagt, wir bringen den Jungen wieder. Und ich habe gesagt, wenn wir gehen, dann fehlen hier zwei, der Junge und der Täter.
Zunächst scheint es auch so, als könne der neu ernannte Leiter der Soko Mirko sein Versprechen schnell einlösen. Denn nicht mal 24 Stunden nach dem Verschwinden des Jungen gibt es einen ersten wichtigen Hinweis. Kurz vor dem Ortseingang von Grefrath auf der Mühlhausener Straße entdeckt ein Zeuge Mirkos grasgrünes Fahrrad. Es liegt ein paar Meter von der Fahrbahn entfernt an der Einmündung zu einem Feldweg, nur knapp 500 Meter von Mirkos Elternhaus entfernt. Der Mann aus Grefrath hatte es morgens beim Brötchenholen gefunden, doch zum großen Pech der Ermittler ahnt der Mann erstmal nicht, wie wichtig sein Fund ist und nimmt das Rad mit nach Hause. Er will es seinem Sohn schenken. Mit einem Hochdruckreiniger befreit er das Fahrrad deshalb von Dreck und Staub und damit leider auch von allen möglichen wichtigen Spuren. Erst als er nachmittags von der Suche nach Mirko hört, bringt er das Fahrrad zur Polizei. Die kann dadurch aber zumindest einen Unfall ausschließen, denn laut Aussage des Zeugen lag das Fahrrad unbeschädigt im Gras, fast so, als hätte es jemand einfach an die Seite geschoben. Aber wo ist Mirko? Diese Frage wird die Ermittler die kommenden 5 Monate tagtäglich beschäftigen. Und auch die Familie fragt sich das immer wieder.
Ich habe immer gedacht, man hat ihn mir weggeschnappt. Das war so mein Empfinden, habe ich auch bei der Polizei gesagt. Also wenn Sie mich fragen, den muss man weggeschnappt haben, weil wenn ich weiß, dass da ein Fahrrad gelegen haben muss und es wäre vielleicht seins, der würde sein Fahrrad nie im Stich lassen. Da habe ich innerlich schon so dieses Empfinden gehabt. Aber klar hält man trotzdem noch die Hoffnung auf, mein Kind kommt.
Mit mehreren Hundertschaften durchkämmt die Polizei an diesem Wochenende Felder und Waldgebiete in und um Grefrath herum. Mirkos Handy ist zwar aus, aber aufgrund der Funkzelle, in die es zuletzt eingeloggt war, legt die Polizei ein Suchgebiet fest, das etwa 55 Quadratkilometer groß ist. Hubschrauber und Spürhunde kommen zum Einsatz. Sie verfolgen Mirkos Spur in Richtung der Nachbargemeinde Wachtendonk, verlieren sie allerdings später wieder. Polizisten aus ganz NRW beteiligen sich an der Suche. Am Ende werden etwa 1000 Beamte nach dem 10-Jährigen suchen. Die Polizisten kämpfen sich unter vollem Körpereinsatz in Schutzanzügen durch hohe Maisfelder, kämpfen mit Mücken, Schlamm und Hitze, um Mirko zu finden. Doch die Zeit drängt. Die Landwirte im ländlichen Grefrath müssen ihre Felder abernten. Doch die Gefahr ist zu groß, mit dem Mähdrescher vielleicht Spuren zu vernichten oder noch schlimmer, Mirko zu überfahren. Deshalb warten die Landwirte geduldig. Die Anteilnahme in dem kleinen Ort und den Nachbargemeinden im Kreis Viersen ist groß. Der Bürgermeister der Gemeinde Grefrath fasst es damals so zusammen. Das Verschwinden von Mirko kann sich hier niemand so richtig erklären. Denn in Grefrath ist die Welt noch in Ordnung. Doch diese ländliche Idylle ist mit dem Verschwinden von Mirko endgültig zerstört. Auch an Mirkos Schule, der Gemeinschaftshauptschule in Grefrath, ist die Betroffenheit groß. Mirko ging hier in die 6. Klasse. Einige der älteren Schüler helfen später auch bei der Suche nach ihm. Sozialpädagogen und Seelsorger sprechen mit den Schülern, beantworten so gut es geht Fragen zu Mirkos Verschwinden. Viele wollen wissen, was mit ihm passiert ist und wie es ihm geht, ob er wiederkommt. Mirko ist überall Thema Nummer 1. Auf dem Pausenhof, im Schulbus und auch vor dem Schultor, vor dem besorgte Eltern Schlange stehen, um ihre Kinder sicher mit dem Auto zur Schule zu bringen. Aus Angst davor, dass noch ein weiteres Kind verschwindet. Ein Gedanke, der auch Ingo Thiel damals wachhält, wenn er an den Täter denkt.
Also meine größte Angst war, dass er nochmal zuschlägt und sagt, okay, wir sind jetzt noch nicht an mir dran, ich habe es spürbar noch nicht gemerkt. Und irgendwann sagt, jetzt schnappe ich mir noch irgendwo ein Kind.
Auf den Straßen und den Spielplätzen in Grefrath ist es still geworden. Nur noch wenige Kinder sind draußen unterwegs. Und währenddessen schaut ganz Deutschland dabei zu, wie die Ermittler am Niederrhein nach Mirko suchen. Medien aus dem ganzen Land berichten über den Fall. So viel Presse ist natürlich einerseits immer eine große Belastung für die Ermittler, die Familie und auch für die Anwohner. Aber der Polizei ist auch sehr schnell klar, wir brauchen die Öffentlichkeit, um Mirko zu finden. Denn gerade an diesem Wochenende waren in Grefrath und der Umgebung viele Menschen unterwegs, die vielleicht etwas gesehen haben könnten. Unter anderem fanden in den Stunden vor und nach Mirkos Verschwinden in der näheren Umgebung ein Nena-Konzert mit knapp 20.000 Besuchern, ein offener Flugtag auf dem Flugplatz in Grefrath und eine Goldhochzeit mit 350 Besuchern statt. Die Soko Mirko entwickelt deshalb eine sehr ungewöhnliche Strategie im Umgang mit der Öffentlichkeit, für die sie später von vielen Kollegen kritisiert wird. Der Borussia Mönchengladbach-Fan Ingo Thiel erklärt diese Strategie mit einem Fußballvergleich.
Die Presse und die Bevölkerung ist unser 12. Mann. Wir hatten so viele Gefahrenpunkte, sage ich mal, Veranstaltungen, wo ein Täter herkommen konnte, aber andererseits auch, wo Zeugen unterwegs waren oder unterwegs sein konnten. Und man muss ja gucken, dass man die Information genau an den bekommt, der die nicht selber einschätzt und sagt, ach, das wissen die schon, das ist die größte Gefahr, der sie auch liefern kann. So, das heißt jetzt, die Oma kriege ich nicht mit Facebook. Facebook spielte auch damals noch nicht so die Rolle. Die Oma kriege ich mit dem Handzettel. Ich kriege die mit der Zeitung. Also man muss die Informationen auch so streuen, dass sie dann auch ankommen.
Bald hängt an jedem Laternenpfahl und an jeder Bushaltestelle Mirkus Foto, das ich euch natürlich auch bei Instagram und bei Facebook zeigen werde. Ein blonder Junge mit kurzer Igelfrisur, dunkelgrauer Jogginghose und hellem Poloshirt. Es ist ein Bild vom letzten Strandurlaub. Sein Bruder Alex hat es für die Ermittler rausgesucht. Mirko schaut darauf braun gebrannt in die Kamera, die Augen etwas zusammengekniffen wegen der Sonne. Er ist etwa 1,50 Meter groß. Dieses Bild wird später jeder in Deutschland kennen. Inzwischen suchen auch Taucher in den umliegenden Seen und Flüssen nach dem Jungen. 4 Tage nach seinem Verschwinden meldet sich dann eine weitere Zeugin. Sie hat Mirkos graue Jogginghose gefunden, neben einem Mülleimer auf einem kleinen Parkplatz an der Hinsbecker Straße in der Nähe der Landstraße 39. Es ist genau die Hose, die er auch auf dem Fahndungsfoto trägt. Die Kinokarte für Step Up aus dem Kempner Kino steckt noch in der Hosentasche. Eigentlich wollte die Frau die Hose ihrem Enkel schenken, doch dann entdeckt ihre Tochter einen handgeschriebenen Namen auf dem Wäscheschildchen. Mirko. Zum Glück hat die Polizei die Jogginghose nach ihrem Fund erstmal in ihrem Auto gelagert und so wahrscheinlich unbewusst wichtige Spuren gerettet. Denn an diesem Wochenende gießt es in Grefrath in Strömen und der Regen hätte vermutlich einen Großteil der Spuren an der Hose einfach weggespült, wenn sie denn weiter draußen gelegen hätte. Auf dem Parkplatz an der Hinsbecker Straße finden die Ermittler noch weitere Kleidungsstücke von Mirko, zum Beispiel seine Socken und sein blutverschmiertes T-Shirt. Mirkos Boxershorts und einer seiner Turnschuhe werden kurze Zeit später an der L39 gefunden. Alle Kleidungsstücke werden vom LKA Düsseldorf untersucht und bringen die Ermittler um Ingo Thiel einen wichtigen Schritt weiter.
Dann haben wir natürlich insbesondere mit der Hose und dann auch mit der Boxershort als intimstes Kleidungsstück so die Gewissheit gehabt, der Junge lebt nicht mehr. Wir suchen nach einem toten Kind. Und die Hose und die Bekleidungsgegenstände haben uns auch die Gewissheit gebracht, ja, wo hat er sich denn aufgehalten? Ne? Wenn wir zwei uns begrüßen und drücken uns, so, dann gibt es eine Übertragung von Fasern. Ne? Heißt also, jeder hinterlässt Spuren. Und es werden dann auch Hautschuppen übertragen. Und man kann sehen, gibt es da Verletzungserscheinungen.
Mittlerweile ist die Suche nach Mirko auch auf das Grenzgebiet der Niederlande ausgedehnt worden. Schließlich ist die Grenze nur etwa 12 Kilometer von Grefrath entfernt. Auch hier berichten die Medien intensiv über den Fall. Am 15. September ist Mirkos Verschwinden außerdem Thema in der Sendung Aktenzeichen XY. Fast 5 Millionen Zuschauer verfolgen den Fall im Fernsehen. Es melden sich so viele Menschen mit Hinweisen, dass die Telefone zeitweise überlastet sind. Doch darunter sind auch viele Schwindler mit teilweise haarsträubenden Theorien, Wahrsager, Hellseher, Wünschelroutengänger. Eine heiße Spur ist leider nicht dabei. So bleibt Mirko auch an seinem 11. Geburtstag, dem 18. September 2010, weiter verschwunden. Doch seine Familie entscheidet sich, diesen besonderen Tag trotzdem zu feiern, zumindest auf ihre Art und Weise.
Also wir hatten hier trotzdem Geschenke stehen. Man hat eine Kleinigkeit besorgt, weil wir immer gedacht haben, naja, vielleicht kommt da ja die Tür rein. Auch die Kinder haben das so gesehen. Und dann haben wir im kleinen Kern, wir haben uns, glaube ich, trotzdem als Familie getroffen, und haben uns einfach ja ausgetauscht und irgendwo auch Trost gespendet, ne? Und das tat schon auch gut. Und ich weiß auch so beste Freunde, die haben Plakate gemalt, die habe ich dann hier aufgehangen. Oder Happy Birthday umgedichtet in Komm doch wieder, Mirko, ne? Und wir vermissen dich so. Das war schon berührend, ne? Dann zu sehen, wie die auch mitfiebern.
Zu dieser Zeit ist die Wohnungstür des Schlitters jederzeit offen, Tag und Nacht. Irgendjemand aus der Familie ist immer zu Hause, um Mirko willkommen zu heißen, falls er heimkommt. Die Familie wächst in dieser Zeit noch enger zusammen. Regelmäßig versammeln sich Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten im Wohnzimmer, um gemeinsam zu beten. Sie beten auch für den Menschen, der Mirko mutmaßlich entführt hat. Sie wollen ihn so dazu bringen, sich zu stellen oder zumindest Mirkos Aufenthaltsort zu verraten. Der Glaube hilft den Schlitters durch diese Zeit und gibt ihnen Hoffnung, aber die Ungewissheit belastet alle.
Man wusste halt nichts. Man konnte sich nur erdenken oder ausmalen. Und das Schlimmste wollte man sich gar nicht ausmalen. Man geht ja auch nicht immer von dem Schlimmsten aus, weil man will es sich halt auch nicht vorstellen, natürlich. Und das ist halt eine Sache, die man dann versucht auch auszublenden, wo ich auch immer den Fokus dann gesagt habe, ich kann die Hoffnung nicht aufgeben, bis zum letzten Tag letztendlich nicht.
Es ist dieses letzte bisschen Hoffnung, das die Familie in diesen Tagen und Wochen zusammenhält und gefühlt ein ganzes Land hofft mit den Schlitters. Aus Grefrath, aber auch aus ganz Deutschland kommen immer wieder Pakete und Briefe, so viele, dass die Postboten bald schon gar keine Adresse mehr brauchen, um zu wissen, wo die Sachen hingeliefert werden müssen. Menschen schreiben aufmunternde Worte oder schicken Schokolade für die Kinder und Leckerlis für den Hund mit, um der Familie etwas Gutes zu tun. Briefe und Karten finden ihren Platz an der Happy Birthday-Girlande, die die Familie zu Mirkos Geburtstag quer durch das Wohnzimmer gespannt hat. Während also diese Girlande immer voller wird, untersuchen Experten die gefundene Kleidung. Alles bis auf die Jogginghose hat lange im Regen gelegen, ist also stark durchnässt und muss erst aufwendig getrocknet werden, um Spuren zu sichern. Doch zumindest die Untersuchung der Hose ergeben schnell, Mirko hat sie tatsächlich getragen. Auf ihr werden außerdem fremde DNA und Fasern gefunden. Fasern, die zu einem Autositz eines VW Passat B6 gehören. Und die Experten beim LKA können das Modell aufgrund der Fasern der Autositze sogar noch stärker eingrenzen. Hier kommt aus ihrer Sicht nur die Polstervariante AR in Frage. Die wird beim Passat nur in der günstigsten Variante eingebaut. Ein typisches Vertreterauto, sagen die Fallanalytiker der Polizei, die seit kurzem die Ermittlungen unterstützen. Bei diesem Automodell werden die Ermittler hellhörig. Denn bereits kurz nach Mirkos Verschwinden hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet mit dem Hinweis, der jetzt sehr entscheidend sein wird. Der junge Mann war am 3. September auf dem Rückweg von einem Handballspiel und erzählte den Ermittlern, dass er an der Stelle der Mühlhausener Straße, an der später Mirkos Fahrrad gefunden wird, die Rücklichter eines Autos gesehen hat. Und er kann das Auto überraschend gut beschreiben. Aufgrund der speziell geformten Lichter ist er sich sicher, der Wagen war ein VW Passat B6. Außerdem hat er auch noch das Aufblitzen eines hellen Lichts gesehen. Die Polizei vermutet später, dass dieses Aufblitzen von Mirkos Fahrradlicht stammt, als sein Fahrrad an die Seite geschoben wurde. Doch bevor die Ermittler mit dieser Aussage an die Öffentlichkeit gehen, wollen sie erst herausfinden, wie glaubwürdig dieser Zeuge ist. Deshalb halten sie die Information erstmal zurück und machen einige Tests mit dem Zeugen. Sie lassen abends zur selben Zeit an der Stelle verschiedene Autotypen an dem Mann vorbeifahren, doch der bleibt bei seiner Aussage. Und im Nachhinein muss man sagen, dass dieser Zeuge wirklich ein großes Glück war, meint auch Kommissar Thiel.
Der junge Mann war komplett autoaffin, der hat also Autobild gelesen, der hat Automotorsport gelesen, der kannte die alle auswendig, die Dinger. Und wir haben in dem auch viele dahingestellt und der hat die alle rausgepflückt. Er sagte, das ist der. Ich habe überhaupt kein Auto gesehen. Mein Kumpel auch nicht. Wir sind da vorbeigefahren, der kannst du kein Auto erkennen. Ja, konnte der wohl. Dann gab es noch einen zweiten Zeugen, der oben am Kreisverkehr wohnte. Es gab an dem Abend auch ein Fußballspiel, Deutschland gegen Belgien. Und der ist dann auf die Terrasse gegangen, eine rauchen in der Halbzeit und hat dann rausgeguckt und sieht auch ein Fahrzeug da stehen. Also am gleichen Punkt. Heißt also, dann passt da eins und eins zusammen.
Jetzt ist sich die Polizei sicher. Finden wir diesen VW Passat Kombi, klären wir das Schicksal des Jungen. Bei der Suche nach dem Auto wird sie deshalb auch ziemlich kreativ, könnte man sagen. Am 24. September, genau 3 Wochen nach Mirkos Verschwinden, stellt die Polizei am Fundort von Mirkos Fahrrad einen Blitzer auf. Der ist allerdings manipuliert, also kein ganz normaler Blitzer. Normalerweise darf man auf dieser Landstraße kurz vor dem Ortseingang von Grefrath 70 fahren. Dieser Blitzer blitzt allerdings schon ab 25 km/h. So bekommen die Ermittler ein Foto von eigentlich jedem Auto, das dort langfährt. Sie hoffen natürlich, dass auch der verdächtige VW Passat und damit Mirkos Entführer unter den Geblitzten ist. Gleichzeitig überprüfen sie anhand der Kennzeichen, ob eines der Autos irgendwo in der Nähe schon mal geblitzt wurde, also häufiger hier langfährt. Dafür wird ein extra Programm geschrieben, das anhand der Handydaten herausfiltern soll, wer an diesem Abend die gleiche Strecke wie der Täter gefahren ist. Also ziemliche Puzzlearbeit. Mich erinnert das so ein bisschen an die Suche nach dem Autobahnschützen. Habt ihr ja bei mir auch schon im Podcast gehört. Denn es gibt mittlerweile eine Theorie zum Tatablauf, wie mir Kommissar Thiel erzählt hat.
Der fährt also rum, der sieht, gleich wird's dunkel, kurz vor Grefrath, auf einem freien Stück, sieht er einen Jungen fahren. So. Und dann schnappt er sich den, der ist ja nicht weit von zu Hause, und nimmt den mit. Und dann fährt er aber wieder zurück. Wir haben immer gesagt, der fährt ja quasi ins Auge des Orkans. Der muss ja damit rechnen, dass da jetzt schon Polizei unterwegs ist, dass man das Fahrrad gefunden hat oder. Aber er fährt dann nochmal zurück durch Grefrath, fährt nochmal auf den Parkplatz drauf, entledigt sich der letzten Sachen und fährt dann weiter. Und deswegen waren wir uns ziemlich sicher, dass das ein überörtlicher Täter nie machen würde. Der überörtliche Täter würde die nächste Autobahn aufsuchen, das wäre die A40 gewesen und dann tschüss.
Die Ermittler der Soko Mirko sind sich also sicher, dass der Täter aus Grefrath oder der Umgebung kommen muss. Als die Polizisten checken, wer an diesem Abend in der Umgebung mit seinem Handy in der Funkzelle in der Nähe eingeloggt war, erhalten sie knapp 200.000 Daten. Diese auszuwerten und herauszufinden, welche davon brauchbar sind und vielleicht zum Täter gehören, wird Wochen dauern. Auch deshalb sind die Ermittler auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Sie legen unter anderem Listen in den umliegenden Gaststätten aus. Hier sollen sich die Gäste eintragen, die regelmäßig freitagsabends dort sind oder es zumindest am Tatabend waren. Später wird auch ein Anzeigenblatt an knapp 100.000 Haushalte verteilt. Hier werden Zeugen dazu aufgefordert, sich zu melden. Und die Polizisten stellen ein riesengroßes Schild am Fundort des Fahrrads auf. Hier stand am 3. September ein verdächtiger PKW, Hinweise erbeten, steht auf dem Schild. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass noch mehr Menschen etwas gesehen haben an diesem Abend, denn ganz in der Nähe, keine 100 Meter entfernt, steht eine Tankstelle, an der viele Grefrather ihr Auto auftanken, knapp dahinter eine Kunststofffabrik mit etwa 300 Mitarbeitern und Schichtbetrieb. Die Ermittler schätzen, dass Mirko etwa gegen 10 Uhr entführt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war die Nachtschicht schon da und die Spätschicht noch nicht weg. Innerhalb kürzester Zeit machen sich dort, also nach Schichtende, viele Autos auf den Weg. Wer sich hier unbeobachtet gewähnt hat, muss reichlich optimistisch gewesen sein oder hat die Gefahr, entdeckt zu werden, einfach verdrängt. So formuliert es Thiels Stellvertreter und Kumpel Mario Eckharts, genannt Ecki, damals. Doch eines wird immer sicher. Der Täter muss während der Tat unter enormen Druck gestanden haben. Und wer so gestresst ist, macht Fehler. Und genau die will die Soko Mirko finden. Dafür packen sie sogar das ganz große Besteck aus. Bundeswehr-Tornados mit Wärmebildkameras fliegen über das Suchgebiet und machen Luftaufnahmen in der Hoffnung, vielleicht einen Hinweis auf Mirko zu finden. Doch die Fotos führen nur zu vergrabenen Tierkadavern und aufgeheizten Dächern von Jägerhochständen. Aber Maßnahmen wie diese sind trotzdem nicht wirkungslos, hat mir Ermittler Ingo Thiel gesagt.
Das war natürlich auch wieder für die Bevölkerung ja so ein Beweis im Zusammenspiel. Ne? Wir mit unseren Möglichkeiten und ihr mit eurer Hilfe, wir kriegen das hin. Ne? Irgendwann haben wir diesen Schmutzfinger an den Finger und dann sperren wir den ein.
Die Polizei will hier also weiter Druck aufbauen, in der Hoffnung, dass der Täter vielleicht irgendwann einknickt. Ein Täter, der höchstwahrscheinlich sehr unauffällig irgendwo in der Umgebung lebt. Kein unbekannter Fremder. Etwas, das viele in Grefrath noch zusätzlich verunsichert. Etwa um diese Zeit besucht Ingo Thiel Mirkos Eltern zum ersten Mal persönlich in ihrem Einfamilienhaus in Grefrath. Thiel will Familie Schlitter zeigen, dass er und seine Mitarbeiter bei der Soko Mirko unermüdlich weitersuchen. Der Ermittler rechnet, wie er selber später sagt, mit Menschen, die verständlicherweise am Boden zerstört sind. Stattdessen öffnet Mirkos Mutter Sandra den Ermittlern mit einem Lächeln die Haustür. Frisch gebrühter Kaffee steht auf dem Tisch. Die Eltern wollen stark sein für ihre drei anderen Kinder. Sandra und Reinhard Schlitter haben sich ein Versprechen gegeben. Sie wollen sich gegenseitig keine Vorwürfe machen und sich das Missverständnis über Mirkos Rückkehr an diesem verhängnisvollen Abend verzeihen.
Das war von mir und von ihr auch ganz klar dann der Tenor gewesen, dass wir gesagt haben, da werden wir uns jetzt nicht dran zerreiben und sagen, komm mal, hättest du noch und wenn es denn so gewesen wäre, wenn du jetzt hinterhergefahren wärst oder wenn du geguckt hättest oder was auch immer, einem da die Schuld zuzuweisen. Und habe ich gesagt, naja, das wollen wir nicht machen, weil das würde in dieser Situation überhaupt nicht helfen. Mirko würde es nicht helfen, uns würde es nicht helfen. Und haben wir gesagt, lass uns den Fokus darauf richten, dass wir wirklich vorne gucken, was können wir denn jetzt tun, damit Mirko wirklich gefunden wird.
Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung mit Hinterbliebenen sagen, dass das ein ganz, ganz entscheidender Schritt ist, weil wahnsinnig viele Ehen an so einer Belastung zerbrechen, ganze Familien brechen auseinander. Und deswegen ist dieses Verzeihen können, wie es die Schlitters schon von Anfang an eigentlich vorleben, ein ganz wichtiger Punkt, um irgendwie zusammen durch diese schwere Zeit zu kommen. Man muss allerdings sagen, dass die Schlitters auch durch ihren sehr, sehr starken Glauben an Gott auch ja ziemlich gestützt sind. Eben dieser Glaube ist etwas, das Ingo Thiel damals sehr beeindruckt.
Am Anfang habe ich gedacht, das ist eine Sekte. Also ich war auch evangelisch, bevor ich ausgetreten bin. Aber also das war schon Wahnsinn. Und nachher, muss ich sagen, war das eigentlich unser großes Plus.
Kommissar Thiel schaut sich bei seinem Besuch Mirkus Zimmer an, um den Jungen noch besser kennenzulernen. Ein kleiner Raum unter dem Dach, vollgestopft mit allem, was der 10-Jährige am liebsten mochte. Vor allem seine Treckersammlung war ihm wichtig. Sauber aufgereiht stehen da Modelle von Mähdreschern, Heuladern und John Deere-Traktoren. Dafür hat er ein ganzes Regalbrett geräumt und quasi sein gesamtes Taschengeld ausgegeben. Nur wenige ausgesuchte Freunde durften die Modelle anfassen. Sogar Papa Reinhard durfte nur dann mit anpacken, wenn Mirko allein bei der Reparatur nicht mehr weiterkam. Dazu kommen Bücher von Traktoren. Überall ist Mirkos Landliebe spürbar. Eine seiner großen Leidenschaften, erzählt seine Mutter Sandra.
Also Mirko war so ein richtig lebhafter kleiner Junge, der auch gerne zu den Bauern gefahren ist. Der war zwar noch jung, aber der ist trotzdem schon hier raus die Felder zu den Bauernhöfen, hat da geholfen, ne, irgendwie auf dem Feld und hat Fahrradfahren geliebt. Also er war auch so ein Klettermaxe, also so richtig, der ist ins Turnreck geklettert, schon mit 3, wo alle anderen daneben standen und gesagt, wie machst du das, wie schaffst du das, ne?
Schon seit Mirko klein ist, ist er deshalb für das Rasenmähen im Garten der Schlitters zuständig und erfüllt seine Aufgabe immer ganz gewissenhaft. Schon mit 6 Jahren achtet er ganz genau darauf, wann das Gras im Garten der Familie wieder zu hoch ist. Dann holt er den Rasenmäher allein aus dem Schuppen und legt los. Wenn seine Freunde wieder mal ratlos dastehen, weil die Kette vom Fahrrad abgesprungen ist, repariert Mirko sie einfach selbst. Von seiner Schwester Julia guckt er sich außerdem die Begeisterung fürs Reiten ab. Überhaupt liebt Mirko Sport. Schon mit 2,5 Jahren steht er das erste Mal im Grefrater Eisstadion auf Schlittschuhen auf dem Eis. Bis er 8 Jahre alt ist, spielt er beim Grefrater Verein SOS Finkrad erfolgreich in der Bambini-Mannschaft Fußball. Kein Baum im Garten oder im Urlaub ist vor ihm sicher. Wer Mirko sucht, muss nur nach oben schauen. Diesen Ratschlag gibt seine Mutter Sandra ganz am Anfang auch den Suchtrupps mit. Doch mittlerweile rechnet Familie Schlitter nicht mehr damit, dass Mirko noch lebt, auch weil Ermittler Ingo Thiel von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat. Am 25. September 2010, 3 Wochen nach Mirkos Verschwinden, wenden sich seine Eltern Sandra und Reinhard in einer emotionalen Fernsehansprache im WDR direkt an den Täter. Es ist das erste Mal, dass sie mit der Presse sprechen. Unter Tränen liest Sandra Schlitter ihren Appell vor, von dem ihr schon ganz am Anfang dieser Folge einen kleinen Ausschnitt gehört habt.
Ich weiß, dass Mirko etwas Schlimmes zugestoßen ist. Das fühlt eine Mutter. Ich mache mir Gedanken, ob er friert, hungrig ist, Schmerzen hat, nach mir ruft. Wir und seine Geschwister würden ihn gerne in unsere Arme nehmen, sagen, dass wir ihn lieb haben und alles wieder gut wird. Und falls das Schlimmste eingetroffen ist, müssen wir Abschied nehmen und irgendwie weiterleben. Gib uns bitte unser Kind zurück oder sage, wo wir Mirko finden können.
Diese Zeilen hat Thiels Freundin Uta für die Eltern geschrieben, damit sie sich nicht auch noch Gedanken um die richtigen Worte machen müssen. Als die Eltern die Worte im Fernsehen vorlesen, ist es auch auf dem Polizeipräsidium im nahegelegenen Dülken, nicht weit von Grefrath, ganz still. Alle Mitglieder der Soko starren wie gebannt auf den Fernseher. Einigen kommen die Tränen. Auch der sonst so abgeklärt wirkende Ingo Thiel hat heute noch Gänsehaut, wenn er an diesen Moment zurückdenkt.
Wenn ich darüber spreche, ja, dann habe ich immer noch die Menkes auf der Arme. Ja, wie soll ich das sagen? Mein Sohn genauso alt gewesen damals wie Mirko. Jeder konnte das nachvollziehen, was da gerade in denen vorgeht, ne? Und dann auch zu sagen, wenn du irgendwo einen Appell an den Täter zu richten, ne, und die eigenen Gefühle darzustellen, das ist schon heavy. Die haben uns sowieso oft genug überrascht.
Nach der Ansprache im Fernsehen meldet sich eine weitere Zeugin bei der Polizei, eine Nonne. Sie hat am Abend des Verschwindens im Bereich der Abtei Mariendonk einen Kinderschrei gehört. Das Kloster liegt ebenfalls in Grefrath, etwa 6 Kilometer vom Fundort des Fahrrads entfernt. Die Ermittler halten die Zeugin für glaubwürdig, deshalb durchforsten kurz darauf etwa 400 Polizisten die Gegend rund um die Abtei. Doch sie finden auch hier nichts. Ein Schallgutachten soll klären, woher der Schrei genau kam. Später kommt heraus, auch diese Spur führt ins Nichts. Mirko war niemals hier. Am 5. Oktober stellt die Polizei schließlich die weiträumige Suche nach dem Jungen ein. Die Landwirte können auf ihre Felder, überall brummen die Traktoren. Mirko hätte das bestimmt gefallen. Plötzlich ist es seltsam leer in dem kleinen Ort. Nach fast 6 Wochen Suche hatten sich die Grefrather schon fast an die vielen Polizisten auf den Feldern und Straßen gewöhnt. Viele Beamte kehren jetzt in ihre eigentlichen Jobs zurück, sind aber bereit, beim entscheidenden Hinweis jederzeit wieder auszurücken. Und auch die Soko Mirko arbeitet natürlich weiter. Jetzt beginnt die kleinteilige Arbeit hinter den Kulissen. Das, was im Tatort also eher selten gezeigt wird, weil es eben nicht spannend genug ist, zumindest nicht spannend genug fürs Fernsehen. Also solche Sachen wie das Auswerten der Blitzerdaten, Spurenanalysen der gefundenen Kleidung und das Wichtigste, die Suche nach dem Auto. Ende Oktober macht die Polizei die Suche nach dem VW Passat öffentlich. Also das Auto, das der Zeuge zum wahrscheinlichen Tatzeitpunkt an dem Feldweg vor dem Grefrather Ortseingang gesehen hat. Alle, die einen solchen Wagen fahren, vor allem in Grefrath und Umgebung, sollen sich bei der Polizei melden. Der Passat B6 wird für kurze Zeit zum Auto der Nation, wie einige Medien schreiben. Firmen, Autohändler und Behörden aus dem ganzen Land melden sich bei der Polizei, weil sie ein solches Modell in ihrer Flotte haben. Also wenn ihr euch noch an diese Zeit erinnert, das war wirklich ein sehr, sehr verbreitetes Auto, halt so ein richtiges deutsches Durchschnittsauto. Täglich kommen neue Hinweise rein und auch die Grefrather helfen fleißig mit. Kinder aus dem Ort laufen nach der Schule los, um jedes Kennzeichen eines VW Passat zu notieren. Auch viele Erwachsene melden sich freiwillig oder fahren ihr Auto einfach direkt auf den Hof der Polizeistation in Dülken. Jedes Auto wird von der kriminaltechnischen Untersuchung KTU einzeln abgeklebt, um mögliche Spuren zu sichern.
Dann hat unsere KTU sich dann ein 27-Punkte-Programm überlegt, wie kriege ich alle Fasern aus einem Auto raus. Und haben dann wirklich von vorne, vom Armaturenbrett übers Lenkrad bis zum Sitz, bis in den Kofferraum, 27 Areale festgelegt, nach denen jedes Auto abgeklebt werden soll. Das hat man auch bundesweit angenommen. Heißt also, wenn wir einen Hinweis bekommen haben, hier steht ein Auto, das könnte zu euch passen, der steht hier schon 3-4 Tage rum, haben wir die gebeten, das auch so zu machen. Und diese Spuren sind dann abgeglichen worden mit den Spuren, die wir auf den Bekleidungsgegenständen gefunden haben.
Tag für Tag fahren Polizisten der Soko Mirko in Zweierteams aus, um Autos im Umkreis abzukleben. Gleichzeitig sammeln sie auf freiwilliger Basis Speichelproben der Halter. Die werden dann mit der fremden DNA abgeglichen, die auf Mirkos Hose sichergestellt wurde. Außerdem besorgt sich die Polizei vom VW-Konzern direkt eine Liste mit allen Passat-Kombis, die seit dem Verkaufsstart der Serie 2005 verkauft wurden. Es sind knapp 105.000 allein in Deutschland. Vom Kraftfahrtbundesamt in Flensburg bekommt die Soko schließlich die Kennzeichen und Daten der Halter. Die Techniker sollen jetzt herausfinden, wie viele dieser Autos im Umkreis von Grefrath herumfahren. So soll eine Datenbank mit potenziellen Tatverdächtigen aufgebaut werden. Das Ganze ist, wie man sich denken kann, pure Fleißarbeit, so zumindest hat es Ingo Thiel beschrieben. Und die braucht einfach Zeit. Aber Thiel ist sich sicher, irgendwo da drin ist unser Mann. Zu dieser Zeit hat die Soko Mirko eine Rekordmitarbeiterzahl von knapp 80 Menschen. So viele, dass dafür sogar noch mehr Büros freigeräumt werden müssen. Also es ist ein unglaublicher Personalaufwand. Hinter den Kulissen summt es wie in einem Bienenstock. Und dann wird Mitte Oktober plötzlich Mirkos Handy gefunden. Mehr als 2 Monate nach seinem Verschwinden entdeckt ein Straßenarbeiter das schwarze Sony Ericsson an einer Straßenböschung der Landstraße 39 nördlich von Grefrath. Genau wie alle anderen Gegenstände wurde das Handy vermutlich während der Fahrt aus einem Auto geworfen, so zumindest vermuten es die Ermittler. Anhand der Fundorte der Kleidung und der Gegenstände können sie mittlerweile ganz gut nachvollziehen, wo der Täter langgefahren sein muss. Die Hoffnungen sind also groß, dass Mirkos Handy jetzt vielleicht mehr über seinen Aufenthaltsort oder vielleicht sogar über den Täter verrät. Der Akku ist nach so langer Zeit natürlich leer. Ob das Telefon vorher, also bevor der Akku leer gegangen ist, ausgeschaltet wurde, lässt sich damals technisch noch nicht feststellen.
Wir konnten sehen, dass telefoniert worden ist vorher, dass die Mutter ihn angerufen hat. Der Junge hat ja dann so, ich sag mal, ein Funkloch simuliert. Und ist einfach nicht rangegangen. Ja, dann haben wir aber 3 Monate mit diesem Handy gearbeitet, aber letztendlich konnten wir da nichts mit anfangen.
Aber vielleicht wurde Mirko in der Nähe des Handyfundortes versteckt. Etwa 100 Polizisten machen sich in dem kleinen Waldgebiet rund um den Fundort erneut auf die Suche nach dem Jungen. Dabei kämpfen sie sich durch tiefen Schlamm und Sumpf. Um diese Zeit regnet es hier am Niederrhein nämlich eigentlich ständig. Doch auch hier, also in der Nähe des Handyfundortes, gibt es keine Spur von Mirko. Die Zeit fließt zäh dahin, während die Techniker weiter fleißig Daten auswerten. Ingo Thiel und seine Kollegen kehren immer mal wieder an den Fundort des Fahrrads zurück, dem Ort, an dem Mirko verschwand, den Ort, wo alles begann. Viele Grefrather haben hier Blumen hingelegt, Fotos, Kuscheltiere und auch handgeschriebene Briefe und Gedichte sind dabei. Sie sollen zeigen, Mirko, wir vergessen dich nicht. Etwas, das auch Mirkos Familie sehr bewegt. Seine Mutter Sandra kommt auch manchmal hierher, immer dann, wenn sie ihrem Sohn nah sein will. Auch wenn sie immer noch nicht weiß, was hier an diesem Ort wirklich geschehen ist. Auf die ganze Familie wartet eine trübe Adventszeit. Viele Eltern hätten wahrscheinlich längst den Mut verloren, vielleicht auch die Hoffnung, vor allem weil sich die Suche schon so lange zieht, ohne auch nur die geringste Spur von Mirko. Doch kurz vor Weihnachten steht Sandra Schlitter mit ihrer Mutter plötzlich in den Büros der Soko. Kommissar Ingo Thiel steht in diesem Moment gerade mit seinem Kumpel und Stellvertreter Mario Eckerts zusammen.
Ich stand mit Ecki am Fenster. Und wir guckten dann nach draußen, dann sage ich, das glaube ich jetzt nicht. Siehst du, was ich sehe? Ja, dann kam der mit so einer riesen Kiste an. Man konnte oben schon die Mütze vom Nikolaus sehen, von einigen. Und ja, dann hatten die dann wirklich dann für jeden so ein Ding gebastelt, ne, und uns das dann übergeben, um schöne Weihnachten zu wünschen. Naja, schöne Weihnachten. So nah sind wir ja dann an Angehörige noch nie gekommen. Auch in den anderen Kommissionen alle nicht. Und das waren einige. Ja, aber ja, war schon ein sehr emotionaler Moment.
Als es kurz nach diesem Besuch darum geht, wer von den Ermittlern über Weihnachten frei haben und zu seiner Familie will, herrscht große Stille. Keiner der Soko-Mitarbeiter kann fröhlich und entspannt zu Hause Weihnachten feiern, während bei Familie Schlitter ein Platz an der Weihnachtstafel leer bleibt. Mittlerweile sucht die Soko seit 100 Tagen nach Mirko und dem Menschen, der ihn höchstwahrscheinlich getötet hat. Zu diesem traurigen Jubiläum geben Ingo Thiel und sein Team eine Pressekonferenz. Zwar gibt es keine wirklichen Neuigkeiten, aber Thiel will verhindern, dass der Fall in Vergessenheit gerät. Das ist ja auch ganz normal. Also am Anfang berichten ganz viele Medien über den Fall und es gibt wahnsinnig viele Sondersendungen in den Nachrichten und Langartikel in den Zeitungen und so weiter und so fort. Aber irgendwann, wenn es nichts Neues gibt, ebbt das öffentliche Interesse ab. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch von vielen anderen schlimmen Ereignissen, Morden, Naturkatastrophen. Also am Anfang hat man das Gefühl, man kann dem Thema gar nicht entkommen. Und dann verschwindet es so ganz langsam wieder aus der Öffentlichkeit. Und genau das will Ingo Thiel verhindern. Also zählt er ein paar Fakten zu den bisherigen Ermittlungen auf. 7.700 eingegangene und bearbeitete Hinweise zwischen Grefrath und Afrika, 13.676 Überstunden, 77 Kilo Kaffee. Für den Ermittler ist klar, irgendwo da draußen muss es ein oder mehrere Mitwisser geben. Eine Ehefrau, die an ihrem Ehemann irgendwas Komisches bemerkt, ein Freund, ein Nachbarn. Vielleicht will der Täter plötzlich das Familienauto aus unerklärlichen Gründen loswerden oder er verhält sich sonst irgendwie anders. Das alles könnten Anzeichen sein. Doch bisher hat sich niemand bei der SOKO gemeldet. Der Täter scheint sich also wirklich sehr unauffällig zu verhalten. Und Thiel sitzt die Zeit im Nacken. Kollegen aus anderen Abteilungen wollen ihre Mitarbeiter wieder haben. Doch das neue Jahr beginnt genauso, wie das alte aufgehört hat. Die Polizisten kleben Autos ab, werten Unmengen an digitalen Daten aus. Das Jahr 2011 startet für Familie Schlitter ohne Mirko und ohne zu wissen, was mit ihrem Sohn, ihrem Bruder passiert ist. Doch dieses neue Jahr soll vielleicht doch anders werden. Seit Wochen starren einige der SOKO-Mitarbeiter aus der Technik Tag und Nacht mit roten Augen auf Zahlen auf ihrem Computer. Jetzt scheint sich diese Fleißarbeit endlich auszuzahlen. Am 13. Januar 2011 entdeckt ein Ermittler des LKA eine heiße Spur. Eine der Mobilfunknummern fährt zur Tatzeit am 3. September 2010 genau die Strecke entlang, die der Täter vermutlich auch genommen hat, also die vermutete Strecke dort, wo Mirkos Kleidung gefunden wurde. Das kann eigentlich kein Zufall sein, da sind sich alle in der SOKO schnell einig. Nach 133 Tagen Ermittlungsarbeit gibt es die erste richtig heiße Spur. Und es gibt eine Telefonnummer. Um herauszufinden, welcher Mensch hinter dieser Nummer steckt, fragen die Ermittler bei der Bundesnetzagentur nach, auf wen das Handy angemeldet ist. Sie finden heraus, dass die Nummer der Telekom selbst gehört. Das Unternehmen bestätigt auch, dass diese Nummer zu einem ihrer Mitarbeiter gehört. Mehr will die Firma aber nicht sagen. Erst durch einen richterlichen Beschluss muss die Telekom die Daten dann herausgeben. Die Nummer gehört zu Olaf H., einem 45-jährigen Außendienstmitarbeiter der Telekom. Er wohnt in Schwalmtal, etwa 15 Kilometer von Mirkos Heimatort Grefrath entfernt, genau wie Ermittler Ingo Thiel. Als die Ermittler den Namen ins System eingeben, spuckt der Computer gleich den nächsten wichtigen Hinweis aus. Olaf H. ist im System bereits erfasst, weil er im Sommer 2010 in einer 30er-Zone ganz in der Nähe geblitzt wurde. Er war 10 km/h zu schnell und fuhr dabei ein VW Passat Kombi B6. Das Auto, nach dem die SOKO-Mitarbeiter schon so lange suchen. Das Puzzle scheint komplett. Aber Kommissar Ingo Thiel will trotzdem noch abwarten.
Ich sag mal, wir hatten schon mal 5, wir nennen die Tagestäter. Wir bekommen einen Hinweis, einer fährt einen Passat und hat hinten Blut am Kofferraum. Ja, stellte sich nachher als verletzte Tatze vom Hund raus. Bei dieser Anspannung springen immer alle in der SOKO dann hoch, so jetzt haben wir den und fliegen da ein. Dann sagt, nee, machen wir nicht. Ne, erstmal müssen wir mal gucken, ob das alles passt. Und zweitens müssen wir auch mal gucken, dass wir die ruhig angehen. Denn wenn der einmal mit großem Besteck in so einer SOKO verdächtigt wird, da steht ja nicht mehr von auf, der Mann.
Thiel will also erst ausschließen, dass Olaf H. nicht auch einer dieser Tagestäter ist, bevor er den nächsten Schritt macht. Und dabei sollen ihm auch die Kollegen beim Landeskriminalamt in Hessen helfen. Hier untersuchen Experten schon seit Wochen akribisch die Fasern auf Mirkos Hose in der Hoffnung, vielleicht auch Hautschuppen des Täters zu finden. Währenddessen versuchen die Ermittler, so viele Informationen über Olaf H. zusammenzustellen wie möglich. Außerdem müssen sie sein Auto finden und die Spuren darin sichern für einen Abgleich mit Mirkos Hose. Doch gerade die Suche nach dem Auto ist schwieriger als gedacht, denn der Wagen steht schon längst nicht mehr bei Olaf H. vor der Haustür in Schwalmtal. Wie die Soko herausfindet, ist der Leasingvertrag des VWs bereits Ende Oktober 2010 ausgelaufen und Olaf H. fährt längst ein neues Auto. Also er hat das Auto nicht unauffällig weggegeben oder plötzlich verkauft. Der Leasingvertrag ist einfach ausgelaufen und deshalb hat sich wahrscheinlich auch erstmal niemand was dabei gedacht. Der Passat hat seitdem eine lange Reise gemacht. Ein Großhändler aus Luxemburg hat ihn erworben und dann direkt nach Russland weiterverkauft. Doch dort bleibt das Auto nicht lange, denn der russische Käufer hat sich über die vielen Flecken und den Schmutz auf den Sitzen beschwert und den Wagen zurückgegeben. Für die Ermittler ist das Glück im Unglück, denn dadurch steht der Passat wieder bei dem Luxemburger Großhändler und eben nicht mehr in Russland. Durch ein Telefonat mit der Tochter des Händlers finden die Polizisten heraus, dass der Autohändler aus Luxemburg gerade Urlaub auf Bali macht und nicht direkt zu erreichen ist. Der VW Passat wartet am Frankfurter Flughafen auf seine Rückkehr. Also der Händler ist mit dem Auto zum Flughafen gefahren. Und auf diese Rückkehr warten jetzt auch Ingo Thiel und sein Team. Knapp 2500 Autos haben sie bisher abgeklebt und überprüft. Jetzt scheinen sie endlich den richtigen VW Passat gefunden zu haben. Sie lassen dem Autohändler über seine Tochter ausrichten, dass sie das Auto unbedingt brauchen. Der sagt zu, der Soko den VW nach seinem Urlaub direkt zur Verfügung zu stellen. Am 24. Januar treffen sich Mitarbeiter der Soko und der Händler schließlich an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Auf deutschem Gebiet übrigens, damit es nicht so viel Papierkram gibt, der das Ganze noch weiter verzögern würde. Die Ermittler wollen keine Minute länger warten. Das Auto wird wie alle anderen auch an insgesamt 27 Stellen abgeklebt. 27 Folien in einer Plastiktüte, die dann ins Labor gebracht werden. Und dann kommt mittags die ernüchternde Nachricht. Negativ. Keine Übereinstimmung gefunden. Ermittler Thiel ist fassungslos. Er kann sich das Ergebnis nicht erklären. Doch dann kommt ein Anruf des Experten vom LKA in Hessen. Der hatte ja mit seinem Team die Hautschuppen auf Mirkos Kleidung untersucht, die laut DNA-Analyse gleich von mehreren Menschen stammen. Der Kollege vom LKA fragt Ingo Thiel, ob sie mittlerweile einen Verdächtigen haben. Als Thiel das bejaht, hat der Mann vom LKA gleich mehrere Fragen.
Da sagt er zu mir, ist das einer, der einen Sohn hat, der zu Hause wohnt? Ja. Hat er noch einen zweiten Sohn, der nicht so häufig da ist? Ja, 15 Jahre alt, der kam alle zwei Wochen. Hat er noch eine Tochter mit einer dritten Frau? Ja, ja, dann ist das euer Mann, sagt er, an den Hautschuppen gesehen. Also an der Verteilung und an der DNA, die da zusammengesetzt worden ist, wo dann, ich sag jetzt mal, die Teile des Vaters passten, aber die Teile der Mutter bei den Jungs nicht passten. Also das war schon sensationell.
Kommissar Thiel fühlt sich jetzt also in seiner Theorie bestätigt, aber es fehlt trotzdem noch die Verbindung des Täters und von Mirko zum Fahrzeug. Glücklicherweise lässt einer Mitarbeiterin im Labor in Düsseldorf die Sache keine Ruhe. Sie geht zur Sicherheit nochmal alles durch, überprüft alles doppelt und dreifach und endlich gibt es den einen ersehnten Treffer. Die Fasern auf den Autositzen des VW passen zumindest in einer Probe 1:1 zu den Fasern auf Mirkos Hose. Thiel überrascht seine Mitarbeiter mit der Nachricht, dass sie endlich den Täter gefunden haben.
Es fiel natürlich eine riesen Anspannung ab. Und dann haben wir der Soko gesagt, die sollen noch da bleiben. Das war irgendwie abends um 7 Uhr oder so. Wir hätten noch ein paar neue Informationen. Die sollen Bier kaufen und wir bleiben heute noch da. Dann haben wir erstmal Bier getrunken, dann rief die eine oder andere Frau an, was macht ihr denn da? Ja, wir feiern Geburtstag. Ja, und das hat keiner zu Hause erzählt, ich auch nicht. Ja.
Am nächsten Tag sind alle trotz Party wieder früh auf den Beinen. Sie bereiten Olaf Haas Verhaftung vor. Der Mann mit dem blonden Bürstenschnitt und dem ausdruckslosen Gesicht wohnt in einem hellgelben Einfamilienhaus in einer ruhigen Siedlung. Nichts daran sticht einem irgendwie ins Auge. Das Haus fügt sich genauso gut ein wie Olaf H. selbst. Ein unauffälliger Nachbar, nicht vorbestraft. Genau wie es damals die Fallanalytiker bereits vermutet hatten. Doch dann fällt Ingo Thiel auf, dass er das Haus schon einmal gesehen hat. Etwa zwei Monate vor der Tat ist er mit seinem Schützenzug an genau diesem Haus vorbeigelaufen. Olaf H. stand damals vor dem Haus an seinem Grill und versorgte die Schützen mit Bratwürstchen. immer freundlich und hilfsbereit. So schildert es auch sein Nachbar, der selbst Polizist ist und sogar bei der Suche nach Mirko mitgeholfen hat, ohne zu ahnen, dass der mutmaßliche Täter bei ihm direkt nebenan wohnt. Und genau dieser direkte Nachbar soll der Soko jetzt helfen, Olaf H. festzunehmen. Ingo Thiel will eine leise Festnahme ohne Spezialeinsatzkommando und großes Aufsehen. Also klingelt der Nachbar am Morgen des 26. Januar 2011 um 6 Uhr an der Tür des hellgelben Einfamilienhauses. Olaf H. öffnet verschlafen und im Bademantel die Tür, etwas verwundert über die frühe Uhrzeit. Die Polizei hat sich mit etwa 20 Kollegen vor dem Haus versammelt. Ein Vernehmungsteam steht bereit, genauso wie Experten der Spurensicherung und Betreuer für die Kinder von Olaf H. Sobald er die Tür geöffnet hat, quetschen sich einige Kollegen an seinem Nachbarn vorbei ins Innere des Hauses. Hier ist die Soko Mirko. Sie stehen im Verdacht, etwas mit dem Verschwinden des Jungen zu tun zu haben. Kurz darauf wird Olaf H.'s Frau wach. Auch sie hat natürlich von der monatelangen Suche nach Mirko gehört. Olaf H. erklärt ihr, dass er auch so ein Auto hatte, wie es die Soko aktuell sucht, und er deshalb mit den Polizisten mitgehen muss. Der Verdächtige bittet die Beamten noch darum, sich seine Haare kämmen zu dürfen. Dann geht er ohne Widerstand mit ihnen. Er wirkt nachdenklich und vielleicht auch ein kleines bisschen erleichtert. Währenddessen sichern einige Kollegen die ersten Spuren in Olaf H.'s Haus und sprechen mit seiner Frau. Eine Speichelprobe von Olaf H. wird untersucht. Sie passt zu der DNA auf Mirkos Hose. Um 7 Uhr morgens schließlich beginnt die Vernehmung. Es ist ein kleiner Raum, in dem sich zwei Schreibtische gegenüberstehen. Ein Regal, ein Fenster. Ingo Thiels Stellvertreter Mario Ecki Eckerts leitet die Vernehmung. Sein Gegenüber raucht währenddessen fast pausenlos, wirkt ansonsten aber ziemlich ruhig, als er langsam beginnt zu erzählen, was an diesem Abend passiert ist. Erst spricht er von einem Unfall, sagt, er habe Mirko schon tot gefunden und ihm nur helfen wollen. Doch je mehr Olaf redet, desto mehr verstrickt er sich in Widersprüchen. Unter seinen Armen bilden sich Schweißflecken, die immer größer werden. Als Eckerts ihn auf seine eigenen Kinder anspricht, knickt der 45-Jährige ein und verspricht, die Polizisten zu Mirkos Leiche zu führen. Ingo Thiel erfährt das von seinem Kollegen am Telefon und erinnert sich noch heute genau an diesen Anruf.
Ja, da habe ich erstmal angefangen zu heulen. Und dann habe ich Handy durch die Gegend geschmissen. Und da guckten mich alle an. Die Mädels kamen, dann haben mich dann gedrückt und sagen, was ist los? Ich sage, wir haben den.
Olaf H. führt die Polizisten in ein kleines Waldstück nördlich von Grefrath, an der Landstraße zwischen Wachtendonk und Kerken, etwa 9 Kilometer vom Fundort von Mirkos Fahrrad entfernt. Der Wald liegt innerhalb der insgesamt 55 Quadratkilometer, also des Suchgebietes, das die Ermittler versucht haben abzusuchen. Und doch wurde genau dieses Gebiet hinter der Autobahn A40 nie genau durchkämmt. Dafür werden sich die Ermittler später viel Kritik anhören müssen. Auch ich habe natürlich danach gefragt und Ingo Thiel hat mir erklärt, warum man Mirko hier nicht schon eher gefunden hat.
Wir hatten die Auswirkungen der 55 Quadratkilometer in 3 Suchgebiete unterteilt, in 1, 2 und 3 und er lag in 3. Wir haben aber aufgrund der immensen Flächen und der Beschaffenheit riesige Maisfelder, die abgeerntet werden sollten. Die Niers dazwischen haben wir die beiden anderen Suchgebiete bevorzugt, um zu sagen, okay, das andere liegt oberhalb der A40. Wir waren uns aber dann auch sicher, dass wir den nur finden werden oder dann noch nur finden werden, wenn wir den Täter haben.
Also im Klartext, bei einem so großen Gebiet von 55 Quadratkilometern gerät auch die größte Sonderkommission, die jemals in Deutschland nach einem Kind gesucht hat, irgendwann an ihre personellen Grenzen. Und deshalb haben sich die Ermittler dann irgendwann entschieden, mehr nach dem Täter als nach der Leiche zu suchen. Und genau das führt Ingo Thiel an diesem feuchtkalten Nachmittag des 27. Januars 2011 auf einen kleinen, matschigen Wirtschaftsweg. Hier schaut sich Hauptkommissar Thiel den großen, schwerfälligen Mann zuerst von Weitem in aller Ruhe an. Sein erster Gedanke, als er Olaf H. so sieht: Hab dich. Nach fast 145 Tagen Suche hat die Soko Mirko gefunden. Tot. Die ersten, die davon erfahren, dass Mirko nie wieder lachend zur Haustür reinkommt, sind seine Eltern Reinhard und Sandra Schlitter.
Das brach aus einem raus, man hat geweint. Das hat irgendwo das Herz so zerrissen. Ich habe das Gefühl gehabt, das zerreißt dich innerlich. Und dann ja, war der Schritt, bringst es den Kindern bei. Ich weiß, ich bin dann zu meinen Eltern mit, wir waren schon froh, dass dann auch so die Seelsorger und so da waren. Und der gute Freund, der dann mit uns gegangen ist, das war schon hilfreich. Und ich weiß, bei meinen Eltern brauchte ich gar nichts sagen. Und wir haben uns nur in den Armen gelegen, geheult ohne Ende. Aber andererseits war auch eine gewisse Freude, muss ich sagen, dabei, weil wir hatten Mirko in gewisser Weise wieder.
Ingo Thiel kann am Ende doch sein Versprechen halten. Er hat den Schlitters ihren Jungen zurückgebracht.
Also es ist aber jetzt nicht so, dass man sagt, das brauche ich für das eigene Ego. Natürlich ist das schön, wenn man sowas klärt, klar. Aber den Angehörigen eine Antwort zu geben, das ist eigentlich das Schönste daran. Ne? In dieser schrecklichen Situation zu sagen, so, ich kriege den jetzt wieder. Und wir können jemanden dafür verantwortlich machen. Wir können dem die Fragen stellen, die ihr uns die ganze Zeit gestellt habt.
Auf einer Pressekonferenz, einen Tag nach der Festnahme und dem Fund von Mirkos Leiche, verkündet Ingo Thiel den versammelten Journalisten, wir haben hoch gepokert und gesagt, wir kriegen ihn und ich darf Ihnen auch sagen, wir haben ihn. Für die Soko ist damit die aufwendigste und größte Suchaktion der Bundesrepublik zu Ende und Thiel sieht nach 5 Monaten endlich seine Familie wieder, für die er während der aufreibenden Ermittlungen kaum Zeit hatte. Knapp 9000 Hinweise aus der ganzen Welt hat die Soko erhalten, eine rekordverdächtige Zahl. Genau 5 Monate nach Mirkos Verschwinden, am 3. Februar 2011, findet in der Laurentiuskirche in Grefrath ein Trauergottesdienst für Mirko statt. In der Kirche sind alle 600 Plätze besetzt. Die Anteilnahme ist so riesig, dass die Trauerfeier zusätzlich auf einer Großleinwand auf dem Grefrather Marktplatz übertragen wird. Hier versammeln sich noch einmal fast 1000 Menschen, um von Mirko Abschied zu nehmen. Kurz darauf wird er dann im kleinen Kreis beerdigt. Alle Mitglieder der Soko sind an diesem Tag dabei. Mitschüler aus Mirkos Klasse haben seinen Sarg mit Bauernhofmotiven bemalt und Abschiedsworte darauf geschrieben. Auch sein Grabstein soll an Mirkos Hobbys und Leidenschaften erinnern. Er ist sehr hoch und soll die verschiedenen Lebensstufen von Mirko darstellen. Eine Stufe für seine Begeisterung fürs Reiten, hier ist ein weißes Pferd aufgemalt, ein Fußball, ein Fahrrad und ganz unten steht eine Matheaufgabe, etwas, woran sich Mirko immer den Kopf zerbrochen hat. Jetzt geht es um die Frage, warum der 10-Jährige sterben musste. Um diese Frage zu klären, sollten wir uns vielleicht den Mann etwas genauer anschauen, der Mirko ermordet hat. Olaf H. wird im 30.000 Einwohnerstädtchen Korschenbruch geboren, das zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach liegt. Hier wird er auch später einige Zeit leben, bevor er 2006 ins ländliche Schwalmtal ganz in der Nähe zieht. Olaf H. hat noch 2 weitere Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Er ist ein unauffälliges Kind, durchschnittlich in der Schule und vor allem Naturwissenschaften liegen ihm aber ganz gut. Mathe gehört zu seinen Lieblingsfächern. Bis er 21 ist, teilt Olaf sich mit seinem jüngeren Bruder ein Zimmer. Er war fröhlich und unkompliziert, sagt seine Mutter über ihn. Die beiden haben ein besonders inniges Verhältnis. Sie besucht ihn auch später noch als erwachsenen Mann regelmäßig. Olaf H. beendet die Schule mit der mittleren Reife und macht eine Lehre zum Fernmeldetechniker. Er bekommt eine Stelle bei der Telekom. Hier arbeitet er sich hoch. Etwas, worauf seine Mutter besonders stolz ist. Als einziger ihrer 3 Kinder macht er Karriere. Olaf steigt zum Manager für Großkunden auf, leitet später ein Team von etwa 150 Mitarbeitern. Auch privat läuft es für den Mann mit den blonden Haaren und dem Allerweltsgesicht nicht schlecht. Er hat 3 Kinder, heiratet insgesamt 3-mal. Seine Ehen scheinen alle genauso unauffällig zu verlaufen wie sein gesamtes Leben. Auch wenn es in den Beziehungen mal Streit gab, erzählt keine seiner ehemaligen Partnerinnen etwas Ungewöhnliches über ihn. Eine seiner Ex-Frauen beschreibt ihn als, Zitat, einen lieben Papa und einen absoluten Harmoniemenschen. Die Frau, mit der er zum Zeitpunkt des Mordes verheiratet war, betont sogar, mein Mann würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Niemand aus seinem Umfeld kann glauben, dass Olaf H. einem Kind etwas antun könnte. Er, der immer hilfsbereit war, Nachbarn und Familie unter die Arme gegriffen hat und bei Grillfesten für die Bratwürstchen auf dem Grill zuständig war. Nachbarn sehen ihn beim Rasenmähen im Garten oder beim Spielen mit seiner Tochter am Gartenteich. Olaf H. wirkt wie der freundliche, etwas langweilige Spießer, doch das scheint nur eine perfekte Fassade zu sein. Stück für Stück bringen die Ermittler während der tagelangen Befragung die Fassade zum Bröckeln. Olaf H. ist ehrgeizig, will etwas erreichen und hat die große Karriere bei der Telekom geschafft. Doch offenbar wird ihm irgendwann der Stress zu viel. Da war eine Zeitbombe unterwegs, so beschreibt es Ermittler Ingo Thiel in der Pressekonferenz nach der Festnahme. Olaf H. erzählt den Ermittlern in den Vernehmungen von seinem beruflichen Stress und einem Streit mit seinem Vorgesetzten. Sein Abteilungsleiter soll ihn am Tag des Mordes am Telefon ordentlich runtergemacht haben. Ob das allerdings stimmt, dürfen wir bezweifeln, denn die Ermittlungen ergeben später, dass der besagte Chef zu diesem Zeitpunkt im Urlaub war. Durch diesen Anranzer, durch diesen Druck habe er sich erniedrigt und klein gefühlt, erzählt Olaf H. den Polizisten in dem Vernehmungsraum. Auf der Suche nach einem Ventil fährt er abends noch mit seinem Passat durch die Gegend. Olaf H. scheint etwas zu suchen und er ist vorbereitet. In seinem Wagen hat er eine große Plastikfolie, ein Messer und eine Schnur dabei. Seiner Frau, die zu Hause mit der damals zweijährigen Tochter wartet, erzählt er, dass er mit Kollegen noch ein Bier trinken geht. An der Landstraße, kurz vor dem Grefrather Ortseingang, entdeckt er schließlich Mirko auf seinem grasgrünen Fahrrad. Das ist der Moment, auf den Olaf H. gewartet hat. Der Junge ist jung, schwach und ein leichtes Opfer für einen Mann wie ihn. Hier kann sich Olaf H. stark und mächtig fühlen. Er zerrt Mirko vom Fahrrad, zieht ihn in sein Auto und fährt mit ihm eine Weile herum, bevor er in einem Waldstück nördlich von Grefrath hält. Dort zwingt er Mirko, sich auf der Rückbank auszuziehen und will ihn missbrauchen. Doch das funktioniert nicht ganz und Olaf H. wird wütend. Wahrscheinlich wird ihm spätestens jetzt klar, dass Mirko ihn erkennen und verraten könnte. Also erdrosselt er den Jungen mit der Schnur aus seinem Auto. Später wird er über seine Gedanken in diesem Moment sagen, ich bin schon viel zu weit gegangen, den kann ich nicht laufen lassen. Danach lässt er Mirkos Körper einfach im Wald liegen, nur mit ein paar Blättern bedeckt. Er nimmt denselben Weg zurück und entsorgt Mirkos Handy und seine Kleidung während der Fahrt aus dem Autofenster am Straßenrand. Das ist zumindest eine der Versionen, die Olaf H. den Ermittlern erzählt. Er wird seine Geschichte nämlich immer mal wieder ändern, zurückziehen und eine neue Version präsentieren. Doch irgendwo in dieser Aussage steckt wahrscheinlich die Wahrheit. Anhand der zahlreichen Hinweise kann die Polizei nun den Abend der Tat sehr gut rekonstruieren. Nur das Warum ist bis heute nicht abschließend geklärt. Selbst seine Familie und auch seine Frau werden die Gründe für diese schreckliche Tat nie zu hören bekommen, einfach weil Olaf H. nicht darüber spricht. Für sie bricht am Tag der Verhaftung eine Welt zusammen. Auch sie sind Opfer dieser Tat, zumindest im übertragenen Sinne. Niemand von ihnen hat etwas bemerkt, denn Olaf H. hat nach dem Mord an Mirko offenbar einfach genauso weitergemacht wie bisher. Am Tag, nachdem er ein Kind ermordet hat, geht Olaf H. mit seiner Familie auf das Nena-Konzert. Danach schläft er wie immer mit seiner Frau im Ehebett und spielt mit seiner kleinen Tochter, als ob nichts gewesen wäre. Zwischendurch informiert er sich im Fernsehen und in den Zeitungen über die Ermittlungen und denkt laut eigener Aussage auch ein paar Mal daran, sich zu stellen. Doch selbst dazu war er zu feige, meint zumindest Ingo Thiel. Am 12. Juli 2011 beginnt der Prozess gegen Olaf H. vor dem Landgericht in Krefeld, gut 10 Monate nach Mirkos Tod. Ihr werden Mord, Freiheitsberaubung, sexueller Missbrauch und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Rund 40 Zeugen sind geladen. Außerdem soll ein psychiatrischer Gutachter über die Schuldfähigkeit von Olaf H. entscheiden. Auch Mirkos Mutter Sandra ist als Zeugin geladen. Die Eltern treten als Nebenkläger auf, erklärt Mirkos Vater Reinhard Schlitter.
Wir mussten nicht dran teilnehmen, aber wir haben dann doch die Möglichkeit genutzt und auch so gesucht, weil wir es ganz stark auch empfunden haben, dass wir diesem Täter auch da irgendwie zeigen wollten, wer wir dann sind und was er denn letztlich auch wirklich getan hat, dieses vielleicht nochmal zu verdeutlichen.
Doch in den ersten Tagen machen sie einen großen Bogen um das Gerichtsgebäude. Sie wollen den vielen Journalisten entkommen, die schon Stunden vor Prozessbeginn vor den Türen des Gerichts warten und auf die besten Plätze hoffen. Olaf H. lässt durch seinen Anwalt sein Geständnis und die Anklagepunkte bestätigen. Es wurde fair ermittelt, die Beweislage ist vernichtend, betont sein Verteidiger Gerd Meister bei Prozessbeginn. Vor Gericht wollen die Richter und auch Mirkos Eltern jetzt vor allem eine Antwort auf das Warum finden. Doch diese Antwort bleibt Olaf H. allen schuldig. Mirkos Vater Reinhards hat mir gesagt, wie es ihm damit geht.
Es gibt keine Ausrede, würde ich mal sagen. Es gibt keine passende Erklärung, die so etwas rechtfertigt. Von daher war es für mich jetzt nicht irgendwo schlimm gewesen, dass er nichts gesagt hatte. Für die ganze Aufarbeitung natürlich hat es gefehlt, ist richtig. Aber mir persönlich hat es nicht wirklich gefehlt, weil ich gesagt habe, das bringt jetzt auch nichts. Es macht nichts wieder rückgängig, deswegen wird es nicht anders werden. Tja, ist halt leider so.
Reinhard Schlitter und seine Familie müssen damit leben, dass viele Fragen in diesem Fall offen bleiben. Doch zumindest die Aussage des Gutachters bringt dann doch noch ein bisschen Licht ins Dunkel. Der Gutachter stellt nach vielen Gesprächen mit Olaf H. fest, dass es bei ihm bei der Tat offenbar um Macht gegangen ist und nicht um Sex mit dem Jungen. Olaf H. habe keine pädophile Neigung. Auf seinem Rechner hatten die Ermittler zwar Pornos gefunden, aber keine Pornos mit Kindern. Auch Olaf H.'s zwei Ex-Frauen und seine aktuelle Partnerin berichten nichts von pädophilen Neigungen, nicht mal von besonderen Vorlieben im Bett. Der Gutachter stellt bei Olaf H. einen IQ von 139 fest. Er ist also auffallend intelligent. Der Mord an Mirko war aus Sicht des Experten die sadistische Tat eines, Zitat, sozial handelnden, aber pervers fantasierenden Menschen. Und genau diese Fantasien haben sich bei Olaf H. lange aufgestaut bis zu dieser Nacht. Etwa 200 Kilometer war Olaf H. in seinem Wagen allein unterwegs, bevor er auf Mirko getroffen ist. Der berufliche Stress war laut Gutachter wahrscheinlich dann der Auslöser für die Tat, so unglaublich das auch klingen mag. Was da vorliegen muss, ist die Neigung, unter Stress Fantasien zu entwickeln, die ein Abreagieren an einem Kind zu verursachen, so sagt es der Gutachter. Also das Kind ist sozusagen wie ein Punching Ball, so schrecklich das auch klingt, also einfach ein Objekt, an dem man seinen Stress abarbeiten kann. Olaf H. habe Mirko unterdrücken und demütigen wollen. Endlich macht mal einer, was ich will, soll er den Polizisten in einer der Vernehmungen gesagt haben. Doch viele Details und Hintergründe kann auch der Gutachter nicht erklären, weil Olaf H. immer wieder mauert und sich zurückzieht. Ein Mechanismus, den er wohl sein gesamtes Leben perfektioniert hat. Der Gutachter vermutet, dass ein frühes Trauma in der Kindheit diese Fantasien ausgelöst haben könnte und Olaf H. dadurch schon immer ein Doppelleben geführt hat. Auf der einen Seite war er der fürsorgliche Familienvater, der nette Nachbar in der Wohnsiedlung. Dann gibt es aber eben auch noch die andere Seite mit den perversen Machtfantasien, über die er mit niemandem spricht. Zumindest einige seiner Arbeitskollegen bekommen eine Ahnung davon, was für ein Mensch hinter der freundlichen und höflichen Fassade von Olaf H. steckt. Vor Gericht berichtet zum Beispiel eine Kollegin: Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er Macht über Menschen ausüben wollte. Immer wieder soll Olaf H. Mitarbeiter vor versammelter Mannschaft vorgeführt haben. Außerdem kommt er oft zu spät oder taucht gar nicht bei Terminen auf und erfindet Ausreden und Lügen, erzählen andere Kollegen. Am Ende kommt der Gutachter zu dem Schluss, dass Olaf H. voll schuldfähig ist. Die Fallanalytiker glauben übrigens bis heute, dass der Mord an Mirko nicht die erste Tat von Olaf H. war. Das ist auch ehrlich gesagt, wenn man sich die wissenschaftliche Seite anguckt, ziemlich logisch, denn Olaf H. ist zum Zeitpunkt des Mordes 45 und das ist schon ein ja ziemlich hohes Alter für jemanden, der zum ersten Mal diese Grenze überschreitet, jemanden zu töten. Eigentlich geht man davon aus, dass vor so einer Tat, wo man wirklich über diese Grenze geht, nach der es kein Zurück gibt, dass da schon vorher Sachen vorgefallen sein müssen. Ein Datenabgleich ergibt, dass Olaf H. gleich zweimal in der Nähe war, als Kinder spurlos verschwunden sind. Er selbst schweigt aber dazu bis heute. Am 29. September 2011 verurteilt das Landgericht Krefeld Olaf H. zu einer lebenslangen Haftstrafe und stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Auch deshalb, weil Olaf H. mit seinem Opfer in Todesangst noch lange im Auto herumgefahren ist, bevor er Mirko dann schließlich umgebracht hat. Als das Urteil verkündet wird, sitzt Olaf H. wie versteinert da und starrt auf den Boden, riskiert keinen Blick zu Mirkos Eltern, die weinend im Gerichtssaal sitzen. Über seinen Verteidiger Gerd Meister lässt Olaf H. damals ausrichten, dass er sich nicht bei den Schlitters entschuldigen will.
Man findet eigentlich keine Worte. Es ist eine unentschuldbare Tat. Was soll man den Eltern sagen? Eine Entschuldigung würde klingen wie ein Hohn angesichts der Tat. Und das sieht man dann so. Und deswegen kommt keine Entschuldigung, sondern es kommt vielleicht die Geste zu sagen, wir wollen euch Gewissheit geben und viel mehr kann man nicht machen.
Gewissheit. Das, was sich Familie Schlitter immer gewünscht hat. Aber all die Details über den Mord an Mirko im Gerichtssaal hören zu müssen, ist wahnsinnig schmerzhaft für Reinhard und Sandra Schlitter.
Aber trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich Hass empfunden habe. Es, vielleicht schon dadurch, dass wir vorbereitet waren und die Zeit hatten, wo wir bewusst uns entschieden haben für eine Vergebung dem Täter gegenüber. Und was er jetzt damit macht, das ist aber seins. Aber für mich war es wichtig, um halt in meinem Alltag, in meinem Leben weiterzukommen und nicht irgendwo zu stagnieren. Und das wusste ich, wollte ich nicht, weil ich in meinem ganzen Leben, was wir schon gehabt haben, haben wir so oft Erfahrungen gemacht, auch zum Positiven, was Gott angeht, wo er uns begleitet hat, wo er mit uns durchgegangen ist. Und da habe ich gedacht, ich glaube nicht, dass Gott mich dadurch jetzt im Stich lässt. Und von daher war das für mich schon ein wichtiger Punkt, genau diesen Schritt zu tun.
Über den Täter soll aus ihrer Sicht Gott richten. Und das wird er. Da sind sich Sandra und Reinhard Schlitter einig. Sie wollen keine Rache. Etwas, das die Familie von Olaf H. eine Zeit lang befürchtet hatte. Doch sie trifft keine Schuld, finden die Schlitters. Auch sie haben nach der Festnahme von Olaf H. sehr gelitten. Weil die Kinder danach in der Schule gemobbt wurden, zieht Familie H. um und ändert ihren Namen. Die Ehefrau lässt sich schon kurz nach der Festnahme scheiden. Sie hat große finanzielle Probleme. Das gemeinsame Haus kann sie nur mit großem Verlust verkaufen. Olaf H. teilt sie mit, dass er seine Tochter nie wiedersehen wird. Auch Olaf H.'s Mutter leidet bis heute unter der Tat. Ich kann mich über nichts mehr freuen. Ich kann auch nicht mehr lachen. Meine Seele ist krank. Innerlich bin ich fast tot, sagt sie in einem Interview. Hetzparolen im Internet machen der gesamten Familie schwer zu schaffen. Olafs Mutter und seine Geschwister müssen Getuschel und Anfeindungen ertragen. Trotzdem halten sie weiter zu ihm. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Ich habe ja in diesem Podcast schon häufiger gesagt, dass Verbrechen oft viel mehr Opfer haben als die, die man auf den ersten Blick sieht. Und das ist natürlich auch auf der Täterseite so, ja. Also alle Experten haben mittlerweile bestätigt, dass die Familie von Olaf H. gar nicht wissen konnte, was er da gemacht hat. Also dass es für sie gar keine Hinweise darauf gab, dass er Mirko getötet hat. Und trotzdem, ja, sind sie Eltern oder Ehepartner oder Kinder eines Mörders, ohne selbst sozusagen was dafür zu können. Und das ist natürlich auch für die eine ganz schreckliche Situation, die ja oft in der Berichterstattung über solche Fälle vergessen wird. Und trotzdem ist es so, dass die Familie weiter zu ihm hält, ihn regelmäßig im Gefängnis besucht. Was er gestanden hat, verabscheue ich zutiefst. Aber er ist mein Sohn und er wird immer mein Sohn bleiben, sagt zum Beispiel seine Mutter. Doch auch im Gefängnis kann Olaf Hahn nicht aufhören, Lügen zu erzählen. Immer wieder tischt er vor allem seiner Mutter eine neue Geschichte auf, behauptet, dass er unschuldig ist oder das Ganze nur ein böser Unfall war. Trotzdem will seine Familie auf Olaf Hahn warten, wenn er denn irgendwann wieder aus dem Gefängnis freikommt. Aber auch bei den Schlitters fehlt seit diesem 3. September 2010 jemand am Küchentisch. Doch im Gegensatz zu Olaf H. wird Mirko nie zurückkommen. Zumindest die kleinen Zeichnungen unter der Esstischplatte erinnern noch daran, dass hier mal Mirko saß. Genau wie viele andere kleine Momente im Alltag. Zum Beispiel das hohe Gras im Garten.
Wenn ich heute noch Rasen mähe, dann muss ich immer an ihn denken, weil ich gedacht habe, hoch, das wäre jetzt dein Part, ne? Das würdest du jetzt machen. Das sind dann so ein paar Minuten, wo man doch immer noch mal in Erinnerung schwelgt, ne? Und weiß, hey, der hätte dir jetzt gesagt, Mama, der Rasen ist dran, kannst mir den Mäher nicht runterholen, ne?
Die Schlitters wollen Mirko nicht vergessen, aber trotzdem auch irgendwie in die Zukunft schauen und verhindern, dass ihre Familie an diesem schrecklichen Mord zerbricht. Und das haben sie tatsächlich geschafft, auch wenn ein mulmiges Gefühl bleibt. Zwar durften Mirkos Geschwister schon kurz nach der Tat wieder allein zur Schule und auch mit dem Fahrrad fahren, denn diese Freiheit wollen Sandra und Reinhard ihren Kindern nicht nehmen. Und doch benutzt Familie Schlitter bis heute die Standortfreigabefunktion auf ihren Handys, um immer sehen zu können, wo die anderen Familienmitglieder gerade sind. Das gibt allen Sicherheit. Reinhard und Sandra Schlitter haben ihre Trauer um Mirko für etwas Gutes genutzt. In der Traueranzeige für ihren Sohn haben sie um Spenden gebeten. Etwa 14.000 Euro sind so zusammengekommen, die in ganz unterschiedliche Projekte für Kinder geflossen sind. Zum Beispiel konnte damit an Mirkos Schule ein Gewaltpräventionskurs finanziert werden. Hier sollen Jungen die gewaltfreie Lösung von Konflikten lernen. Ein Teil des Geldes geht aber auch an ein Projekt, das sich um die Kinder von Strafgefangenen kümmert. Und das muss man sich mal vorstellen, dass die Eltern diese Stärke besitzen, in dem Moment auch noch an die Kinder von Tätern zu denken. Ich glaube, das wäre ganz vielen von uns wahnsinnig schwer gefallen. Außerdem halten Reinhard und Sandra Schlitter immer mal wieder Vorträge und berichten in Kirchengemeinden davon, wie ihnen Gott geholfen hat, mit diesem schwierigen Schicksal umzugehen. Dabei lesen sie auch immer wieder aus ihrem Buch vor, die Welt dreht sich für sie weiter, auch ohne Mirko.
Wir wollen halt auch nicht so tun, als wenn Mirko hier ist, dieses künstliches Aufrechterhalten, ne? Wir freuen uns natürlich immer noch über unser Kind, dass es da gewesen ist, dass wir viel Zeit mit ihm haben konnten. Und das sagt auch die Polizei, haltet ihn in guter Erinnerung und das versuchen wir natürlich auch. Und dann sind die schlechten Tage, will ich mal so sagen, ja, da guckt man natürlich nicht ganz so gerne drauf. Und deswegen versucht man das dann auch ein bisschen gedämpfter zu halten. Aber nach wie vor sind die Tage da, die können wir ja nicht weg. Denken, aber wie bei der Narbe, sie ist weicher geworden.
Auch für Ermittler Ingo Thiel ist das Leben seit dem 3. September 2010 nicht mehr dasselbe, auch wenn er nicht mehr jeden Tag an den Fall denkt.
Es gibt immer noch gute Kontakte zu allen Kollegen, die damals dabei gewesen sind. Man guckt immer mal, sag mal, am 3.9. abends um 10 auf die Uhr und sagt, jetzt war es soweit. Und ja, dann schreibt man nochmal mit den Eltern. Das beschäftigt immer noch. Wird auch immer so bleiben. Ich habe auch immer gesagt, nach Mirko ist nichts mehr so wie vorher. Nach dem Ding, ja, ist auch so.
Bei Mirkos Familie haben die letzten Jahre aber auch viele schöne Momente gebracht. Eine Tochter der Schlitters hat sich vor kurzem verlobt. Hier steht also demnächst eine große Hochzeit an. Die andere Tochter studiert noch und ist immer mal wieder bei ihren Eltern zu Besuch. Aber auch wenn die Kinder längst ausgezogen sind und ihre eigenen Wege gehen, an Mirkos Geburtstag kommen alle zusammen.
Die Kinder, als er dann 18 wurde, haben die so angefangen, die sind dann zum Friedhof gefahren, haben Bierchen mitgenommen, so ein Sixpack und haben sich alle mal hingepackt und auf Mirko angestoßen. Und dieses Ritual haben die bis heute noch, wo ich anfangs gedacht habe, boah Kinder, das könnt ihr doch nicht machen. Aber ich habe gedacht, nein, könnt ihr nicht machen, ist Quatsch. Die sollen ruhig das machen, womit sie sich wohlfühlen. Das haben wir von Anfang an so gemacht. Wir sind auch nach Beerdigung ins Kino gegangen, weil wir das für richtig empfunden haben und haben gesagt, Mirko, der ist vorher noch im Kino gewesen mit seinen Kumpels. Ich glaube, der hätte auch gewollt, dass wir das machen, wenn alle da sind, dass man sagt, komm, dann macht was, was euch gut tut.
Doch das Haus der Schlitters ist trotz der Trauer und des Verlustes heute nicht still und leer. Im Gegenteil, durch das Haus toben immer mal wieder Kinder, die Sandra und Reinhard zur Pflege aufgenommen haben. Nicht, um die Lücke zu füllen, die Mirko hinterlassen hat. Das werfen ihnen nämlich einige vor. Aber die kann niemand füllen, sagt Sandra, sondern um etwas Gutes zu tun und Kindern zu helfen, denen es eben nicht so gut geht. Und Sandra und Reinhard Schlitter sind fest überzeugt, irgendwann sehen wir unseren Mirko im Himmel wieder. Und jetzt musste ich gerade selber kurz schlucken, als ich das Zitat vorgelesen habe, weil ich unglaublich bewegt von der ganzen Geschichte bin und auch davon, wie die Schlitters damit umgehen, mit dem Schlimmsten, was Eltern passieren kann, nämlich dass das eigene Kind entführt und ermordet wird. Und ich habe ja schon mit einigen Hinterbliebenen und Opfern von Verbrechen gesprochen. Das macht ja auch ein bisschen diesen Podcast aus. Aber das, was die Schlitters geschafft haben, das ist aus meiner Sicht ziemlich einzigartig. Aus dem, wie ich gerade schon gesagt habe, Schlimmsten, was Eltern passieren kann, am Ende so viel Dankbarkeit und Optimismus zu ziehen, finde ich wirklich wahnsinnig toll. Und ihr wisst es ja vielleicht, ich bin immer wieder auf der Suche nach genau diesen Geschichten, also aus Geschichten von Menschen, die aus einem Ereignis, das ihr Leben komplett verändert hat, etwas Positives ziehen können. Da sind wirklich ganz schlimme Geschichten dabei. Solche Sachen mag ich persönlich sehr, weil ich den Gedanken schön finde, dass es in jedem Schlechten auch etwas Gutes gibt. Und genau diese Geschichten, auch das wisst ihr wahrscheinlich, erzähle ich ja in meinem zweiten Podcast, Dieser eine Moment. Den Podcast gibt's alle 2 Wochen montags bei Podimo und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr also überall kostenlos hören. Und der kommt immer so, dass er sich sozusagen mit Verbrechen von nebenan abwechselt und ihr dann jeden Montag ein bisschen Philipp zu hören kriegt. Also wenn ihr euch für solche Geschichten interessiert, dann hört gerne mal in diesen Podcast rein. Und ich kann am Ende nochmal nur ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen an die Schlitters, dass sie ja das Vertrauen in mich und den Podcast hatten, um mit mir über diesen Fall zu sprechen. Und natürlich auch an den Ermittler Ingo Thiel, der uns ja auch so ein bisschen in seine Seele hat gucken lassen, was ich ja sehr ungewöhnlich finde, weil viele Polizistinnen und Polizisten halt immer versuchen, sehr professionell und distanziert zu sein, was ich bei dem Job auch komplett verstehen kann. Aber ich fand es eben schön, in diesem Fall auch so ein bisschen die menschliche Seite mitzubekommen. Also ja, eine etwas andere Folge als sonst. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Für mich war es ganz wichtig, diesen Fall eben genauso zu erzählen, wie ich ihn heute in dieser Folge erzählt habe. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dass ihr auch solche besonderen Folgen wie diese immer wieder fleißig hört. Und ich freue mich, wenn wir uns spätestens in 2 Wochen wieder hören bei Verbrechen von nebenan oder schon nächste Woche bei Dieser eine Moment. Tschüss!
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.